ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Die Medienmanagerin Sandra Harzer-Kucks soll neue Intendantin des Norddeutschen Rundfunks werden. Auf diesen Vorschlag hat sich der NDR-Verwaltungsrat in seiner heutigen Sitzung einstimmig verständigt. Sandra Harzer-Kucks arbeitete zuvor viele Jahre im Bertelsmann-Konzern. Harzer-Kucks würde dann auf NDR-Intendant Joachim Knuth folgen, der das Amt zum 1. September vorzeitig zur Verfügung gestellt hat.
Das Hamburg-Journal des Norddeutschen Rundfunks am Freitagabend. Nächsten Freitag wird man wissen, ob der Vorschlag des NDR-Verwaltungsrats auf Gegenliebe beim NDR-Rundfunkrat stößt und ob man den Namen Sandra Harzer-Kucks schon mal auswendig lernen kann. Damit herzlich willkommen zum Medienmagazin in der Ausgabe vom 29. März 2025. Und lassen Sie mich zu Beginn an Sie, an den Empfangsgeräten, ein Wort des Dankes richten, denn ich freue mich, dass 2024 rund 34.000 Hörer mehr Radio 1 am Samstagabend zwischen 18 und 19 Uhr eingeschaltet hatten. So zumindest die jüngste Auswertung der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse ACMA. Die Medienmagazin-Community würde damit noch nicht einmal ins Wembley-Stadion in London passen. 3.000 müssten draußen bleiben und ins Berliner Tempodrom ausweichen. Also vielen Dank für diesen Zuspruch an den Club der 93.000. Unter reichweiten.de können Sie viele Ergebnisse selbst recherchieren. Heute im Medienmagazin Medienempfehlungen, ausgesucht und getestet von Vera Linz und Esther Simon und auch von mir. Und das alles wie gewohnt
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und zu Beginn eine TV-Empfehlung.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Film 75 Jahre fürs Erste. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, kurz ARD, wurde 1950 gegründet.
Wir bitten nun um Ihre Aufmerksamkeit.
Ich möchte auch zum Mond fliegen.
Guten Abend, ihr lieben Leute.
Bunt gemixt, alt und jung, aus Nordwest- und Süddeutschland.
Startschuss für das deutsche Farbfernsehen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Meine Damen und Herren.
Ein historischer Tag.
Ja, so beginnt die Doku 75 Jahre fürs Erste, die Montag um 20.15 Uhr im Ersten laufen wird. Anlass ist der 75. Geburtstag der ARD im Juni. Sie haben es sicherlich vermutet. Nächste Woche feiert man schon mal vor, auch hier bei Radio 1, linear und nonlinear, wie bei Kalk und Welk zum Beispiel im Podcast. Zur Doku konnte ich drei Teammitglieder dieses Geburtstagsfilms 75 Jahre fürs Erste in einem Schaltgespräch befragen. Maxi Röhmheld, Tom Tonnissen und zunächst ging meine Frage an den Head-Autor und Regisseur Frank Diederichs, wann er zum ersten Mal überhaupt mit der ARD in Berührung kam.
Ich bin relativ fernseharm aufgewachsen, das heißt, ich durfte nur sehr kontrolliert unter strengen Eltern den Fernseher anmachen. Und ich würde sagen, der war bei uns im Wohnzimmer in Ottobrunn, das ist bei München, und gut bewacht von meinen Eltern. Und es gab so einmal in der Woche eher das Fernsehen, wo ich sagen würde, dass da so Erinnerungen liegen. Pantau, würde ich sagen, ist eine der ersten Erinnerungen. Ja, Pantau vielleicht.
Eine tschechisch-deutsche Koproduktion.
Ja.
Interessant. Ich begrüße ebenfalls in der Leitung Maxi Röhmhild, verantwortlich für das Kapitel Frauen in der ARD. An welche Sendung erinnerst du dich beim Stichwort ARD und wo stand vielleicht das Empfangsgerät?
Ja, hallo auch von mir. Ja, tatsächlich war bei uns der Fernseher auch nicht andauernd an und es lief sehr viel, wenn, dann lief sehr viel Öffentlich-Rechtliches und ich würde sagen, der Kika und die Sendung mit der Maus war bei mir früh schon ein sehr wichtiges Format.
Tom Tonnissen, ebenfalls in der Leitung verantwortlich für das Kapitel Sport und ARD. War es ein Fußballtor im Fernseher der Eltern, die älteste Erinnerung an die ARD?
Ja, guten Tag auch von mir. Ein konkretes Tor würde ich jetzt nicht benennen, aber samstägliche Debatten im familiären Kreise, daran kann ich mich erinnern, weil es zu dem Zeitpunkt, als ich aktiv ins Fernsehgucken eingestiegen bin, das war sogar noch schon mit dem Weiß, das ZDF auch schon auf dem Plan war. Und es gab samstags immer Diskussionen, schaut man jetzt Daktari um 18 Uhr oder die Sportschau? Und das war dann sehr sinnstiftend für den weiteren Verlauf der Fernsehpraxis bei mir.
Und da gab es ja auch noch die ZDF-Fit-Parade. Also das war gut durchprogrammiert als Alternative zur ARD auf jeden Fall. 75 Jahre ARD fürs Erste ist aus meiner Perspektive, und wahrscheinlich könnt ihr dem auch gar nicht widersprechen, eine Mischung zwischen dem ARD-Erklärformat Wir über uns und Medienjournalismus à la ZAPP. Wie habt ihr denn diesen Mix gefunden? Gab es Vorgaben von der ARD, Frank?
Nein, in keiner Weise, was jetzt, sagen wir mal, die Herangehensweise betrifft. Also es war auch tatsächlich Kritik an der ARD gewollt und gewünscht. Das heißt, dass wir durchaus, sagen wir mal, so einen Spagat gehen mussten. Wir wollten auf keinen Fall jetzt nur Champagner trinken und Konfetti werfen und sagen Juhu, sondern wir werfen auch durchaus einen kritischen Blick auf die ARD. Aber die ARD ist natürlich in Form von dem RBB und vom HR auch der Auftraggeber gewesen. Und das spielt natürlich auch in, sagen wir mal, in dem Umgang durchaus eine Rolle. Aber es gab jetzt nichts, wo man gesagt hätte, ja, also da sollten wir besser drumherum fahren oder drumherum kurven. Man sieht auch bei dem Stück über die ARD und die DDR von Lutz Pehnert, wie die ARD es am Anfang überhaupt nicht geschafft hat, so einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Also ein Fernsehen erst war ein Guckloch in der Mauer für die Menschen in der DDR in den Westen und nach dem Mauerfall aber den Perspektivwechsel eigentlich nicht hinbekommen hat und dann eigentlich ein Fernsehen war von Wessis über Ossis. Und das sind Themen, die bei uns durchaus eine Rolle spielen. Bei Tom, da wird er selber drüber sprechen können, genauso auch bei den Frauenthemen von der Maxi oder auch der Kultur. Da gibt es durchaus kritische Ansätze. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, ein Bedürfnis nach Nostalgiebefriedigung, sagen wir es so, ja, wo man bestimmte Highlights, Interviews, politische Momente, gesellschaftliche Momente auffängt und ja, dokumentiert.
Es gibt ja eine historische Kommission der ARD. Der aktuelle Chef Hans Sarkovic kommt auch in dem Film vor. Da ja alle 5 Jahre die ARD rundet, kann man sich vorstellen, dass dort gut vorgearbeitet wurde. Aber gleichzeitig unterstelle ich euch den Ehrgeiz, nicht nur alte Konserven aufzuwärmen, wie das Palazzo-Spezial, vielleicht Traum vom Sehen im Gasometer Oberhausen mit Anne Will als Presenterin. Wie habt ihr denn quasi profitieren können von den Rundenjubiläum davor? Oder war bei euch der Ehrgeiz zu sagen, nee, da gehen wir nochmal selber neu mit einem frischen Blick dran? Frank?
Ja, da kann ich jetzt nur von mir aus sprechen. Und ich bin ja derjenige gewesen, der, was die inhaltliche Ausformulierung des Filmes dann eigentlich am wenigsten getan hat, weil das dann die Aufgabe von den einzelnen Autorinnen und Autoren waren, die sich bestimmten Themen gewidmet haben. Insofern kann ich nur sagen, war bei uns der Ansatz, wir wollen einerseits schon ein Erklären der ARD, was ist diese ARD? Wir wollen eine Rahmenerzählung haben, das ist sozusagen ein Tagesablauf von Susanne Daubner und dieser Tagesablauf ist auch ein Tagesablauf der ARD und ich habe überhaupt keine einzige Geburtstagssendung davor oder schon angeguckt, mache ich aber auch nie tatsächlich, also auch bei meinen Dokumentarfilmen gucke ich nie, was andere schon gemacht haben. Also dass da was gemacht wurde, ja, aber wir finden da einen eigenen Ansatz. Wie das jetzt bei Tom oder Maxi war, kann ich nicht sagen, ob die dann schon bei irgendwelchen Geburtstagsfilmen zum 50. Geburtstag, ob die da schon reingeguckt haben. Das kann ich nicht sagen.
Wie gut sind Sie ja, dass Sie jetzt zugeschaltet sind. Maxi ja. Röhmheld, verantwortlich für das Kapitel Frauen und ARD. Wie war es denn, vorher einfach mal alte Zusammenstellungen, Jubiläumsfilme zur ARD geguckt?
Also natürlich hat man schon mal geguckt, was wurde denn bisher schon so gemacht, was sind die großen Punkte quasi, aber am Ende reicht es ja gar nicht aus, weil wir haben dann ja doch sehr jeder einzelne spezifische Themen gehabt und da ging es schon eher sehr schnell darum, einfach sehr, sehr tief ins Archiv einzusteigen. Ab da ging es dann eigentlich, ich würde sagen, Schlag auf Schlag. Man schaut sich eine Sache an, die leitet einen zur nächsten Sache. Und so war das für mich als noch eher jüngere Filmemacherin, war das für mich auf jeden Fall auch eine spannende Reise durchs Archiv vor allem. Eigentlich ein kleiner Abenteuerritt durchs Archiv, wo mich eine andere Jubiläumssendung jetzt gar nicht so gut drauf vorbereiten konnte, weil das Archiv ist natürlich riesig. Mhm. Es ist einfach wahnsinnig viel.
Und ich behaupte mal, dieses Thema Frauen in der ARD oder die Darstellung von Frauen ist noch nicht so umfangreich abgebildet. Es gibt zwar lustige Clips über die männliche Überheblichkeit in der ARD. Da wird auch draus zitiert, beim siebten Sinn zum Beispiel, können wir mal ganz kurz hören.
Frauen sind überrascht, wenn man demonstriert, dass sich das Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt.
Aber auch weniger bekannte Ausschnitte hier mit Dietmar Schönherr.
An was machen Sie? Kochen Sie dann auch noch zum Beispiel? Oder ist eine Kriminalautorin nicht in der Lage, ein gutes Essen zu kochen?
Jetzt kommt die Frage für die Frau. Sie hat ja zum Beispiel nicht gefragt, ob sie auch kochen und was ihre Frau macht.
Ich vermute, dass du fast bei Null anfangen musstest bei diesem Kapitel. Wie sah denn die vorrecherchierte Dokumentenlage aus?
Ja, also so ein bisschen, zum Beispiel gab es schon 1975 eine Studie zum Thema Frauenrollen im Fernsehen oder Darstellungen von Frauen im Fernsehen. Da konnte man schon mal sich einen ganz guten Überblick verschaffen, aber das meiste war wirklich einfach ganz, ganz viel schauen, was gab es überhaupt und was wurde da besprochen. Also zum Beispiel eben dieser Ausschnitt mit Dietmar Schönherr aus Je später der Abend. Da muss ich sagen, das war auch einfach ein Zufallsfund, dass es gerade in der ersten Folge von Je später der Abend dann darum ging, dass Dietmar Schönherr die anwesende Irene Rodrian direkt erstmal fragt, ob sie als Frau eigentlich auch gut kochen kann. Das wusste ich vorher nicht, das habe ich einfach gesehen. Und das meine ich damit, dass man eben sich so ein bisschen auch entlanghangelt, weil es gibt einfach wahnsinnig viel zu sichten und da kommt man nicht drum rum, das dann eben erstmal zu tun.
Im Film heißt es:
Letztlich ist, glaube ich, da muss man sich nichts vormachen, jedes Medienunternehmen und ebenso die ARD ein Spiegel der Gesellschaft.
Das klingt fast wie eine Entschuldigung. Du hast die männlichen Strukturen in der ARD weniger hinterfragt als die Auswirkungen auf dem Bildschirm. Also 53 Jahre gab es ja keine Intendantin in der ARD. Also erst mit Gründung des Rundfunk Berlin-Brandenburg und Dagmar Reim an der Spitze. Da würde sich doch fast anbieten, noch einen eigenen Film zu machen, oder? Hast du Blut geleckt vielleicht?
Na, ganz meine Rede. Also ich denke mal, so wird es allen von uns gehen, die wir eigene Themen bearbeitet haben. Ich glaube, jeder von uns musste zwischenzeitlich leiden, wenn es was doch nicht reingeschafft hat, weil es gibt einfach wahnsinnig viel zu erzählen. Und genau das sage ich jetzt auch die ganze Zeit, seit Wochen schon. Eigentlich müsste man sich dem nochmal in einem ganzen Film oder gar einer Serie widmen. Das kann man ja unendlich weiterdenken. Aber die Geschichte der Frauen in der ARD ist natürlich lange nicht auserzählt.
Und vor allen Dingen auch im Wechselspiel mit der Systemauseinandersetzung in der DDR bereits mit dem 8. März 1963 und Anne-Rose Neumann, eine weibliche Nachrichtensprecherin, ganz selbstverständlich, ohne Skandal. Und es wird kurz erwähnt in eurem Film, Dagmar Berghoff als erste Nachrichtensprecherin in der ARD.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Dagmar Berghoff moderiert als erste Frau die Tagesschau. Ihr Chef befürchtet bei tragischen Nachrichten emotionale Ausbrüche, doch die wird es nicht geben.
Das versteht man aus heutiger Sicht eigentlich überhaupt nicht, warum das seinerzeit ein Problem gewesen war, dass Frauen irgendwie hyperventiliert hätten, wenn sie live auf Sendung gegangen wären. Also völlig unverständliche männliche Überheblichkeit. Aber vielleicht jetzt dann doch zum nächsten Kapitel. Tom Teunissen, verantwortlich für das Kapitel Sport und ARD oder eher Fußball, muss man ja sagen. Beim Thema Frauen und Fußball hatte die ARD ja ein glücklicheres Händchen, sage ich mal, als das ZDF. Also Stichwort Carmen Thomas und Sportstudio. Du hast dich relativ auf unbekannte Aspekte zum Fußball in der ARD gestürzt.
Das Wechseln der Filmrollen ist beim Fußball ein echtes Problem.
Was nach dem Seitenwechsel folgte, war ein wahres Schützenfest. Das 9:0-Debakel nimmt dem ersten FCS jede.
Nur ein Treffer wird aufgezeichnet. 1965 zahlen ARD und ZDF zusammen 650.000 Mark pro Saison an den DFB. Bewegungsfreiheit und kritische Berichterstattung inklusive. So nah dran wie bis heute nie wieder.
Also ich finde das sehr interessant und das ist auch sehenswert, das mal so gespiegelt zu bekommen. Und aber ich bin ja auch ein bisschen älter und lächze geradezu nach neuen Details, was die ARD betrifft.
Ja, also ich bin eben auch schon ein bisschen älter und die Vermutung, dass mich da was gelangweilt hat, die ist gar nicht so ganz verkehrt. Ich mache sehr viel sporthistorische, sportpolitische, analytische Filme in meinem normalen Berufsalltag. Und ich kenne aber natürlich auch aus eigener Berufserfahrung irgendwie sehr viele Jahre schon alle Archive und es tauchen immer wieder die gleichen Sachen auf. Ich sage nur, der Hundebiss von Friedel Rausch, der ist, glaube ich, schon 1000 Mal gesendet. Und wenn man dann versuchen will, aus 75 Jahren Sport die Highlights rauszupicken, da kann man natürlich nur gnadenlos scheitern. Und ich habe dann im Verlauf der Überlegungen festgestellt, dass ich eigentlich meine eigene Perspektive am einfachsten erzählen kann, nämlich die, wie sich das Berufsbild im Sport in der ARD verändert hat. Ich bin ja auch schon sehr lange dabei. Ich habe die ARD auch verlassen zwischendurch. Ich habe die Neuanfänge gemacht, Premiere, Topspiel der Woche und sowas, als sich plötzlich die Rechtelandschaft veränderte. Und seit die Bundesliga wieder da ist, macht die ARD ja auch einen anderen Sport. Der Fußball steht deshalb im Vordergrund, weil er das plakativste ist. Das Premium-Produkt heißt es ja. Und ich habe halt feststellen können, dass so aus dem klassischen Sportjournalismus, den man auch mit skurrilen Beispielen immer wieder neu entdecken kann aus der Vergangenheit, sich einfach ein anderes Berufsbild entwickelt hat. Die Vertreter der Sportarten, insbesondere von der Deutschen Fußballliga, die ja den Großteil des Geldes verschlingt, die die ARD für Rechte ausgibt, die bezeichnen uns, sage ich mal, als Medienpartner. Und da muss man, zucke ich immer zusammen, wenn ich das höre, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Es geht darum, den Journalismus zu wahren. Und ich habe versucht, so ein bisschen in einer kurzen Strecke, in 6,5 Minuten geht nicht mehr, einfach so eine Entwicklung zu zeigen, welche Gefahren da bestehen, aber auch welche Traditionen bewahrt werden journalistisch. Denn auch das gibt es ja nach wie vor, sogar verstärkt erfolgreich dann jetzt im Netz inzwischen. Viele Online-Dokus im Sport sind sehr erfolgreich in der ARD. Also es ist immer da so ein Tanz auf des Messers Schneide. Und das habe ich versucht, ein bisschen rüberzukriegen, indem man jetzt zum Beispiel auf die 90er nochmal rekurriert, wo plötzlich eine Sportschau keine Bundesliga mehr zu sehen war. Nur Standfotos und Statistiken, das war eine Demütigung sondergleichen. Und das kannte man nicht.
Ja, aber was ich als ja auch jahrelanger Beobachter der ARD-Sportberichterstattung vielleicht vermisst habe, vielleicht gibt es eine Erklärung, ob das nur eine Zeitfrage war oder auch ob das eine inhaltliche Vorgabe von der ARD war. Der Skandal bei der Tour de France, als die ARD im Medienpartner der Tour de France war und dieser Konflikt, der dann eskalierte, auch durch die Doping-Geschichten um Jan Ullrich, wo der ARD-Sportchef auch ein Buch mitgeschrieben hat, diese Verquickung, ist die verhindert worden oder ist die einfach aus Zeitgründen rausgefallen?
Nein, es gäbe da sicherlich noch viele verschiedene Beispiele. Es gab ja auch Unrühmliches in der Vergangenheit mit ARD-Sportredaktionsleitern, die im Gefängnis gelandet sind, wo es auch Korruptionsfälle gab und so. Aber das ist ja nicht das Thema gewesen. Mir ging es vor allen Dingen darum, weswegen dann vielleicht sowas wie die Tour de France nicht aufgetaucht ist, habe ich mich jetzt nicht bewusst gegen entschieden, sondern es war einfach eins von vielen Dingen, die man nicht erzählen kann in so einer Zeit. Also mir kam es vor allen Dingen darauf an, aber darauf hinzuweisen, die ARD gibt es ja, sie wird jetzt sehr heftig kritisiert von den Gebührenzahlern häufig für die vielen Ausgaben für Sportrechte und so weiter. Und dann wird auch sehr viel polemisiert und dabei wird sehr gerne vergessen, dass die ARD im Grunde genommen ja ein Ausdruck dessen ist, dass wir kein Propagandafernsehen mehr wollten nach dem Zweiten Weltkrieg und dass die deshalb gegründet wurde und diese Unabhängigkeit im Journalismus gewahrt werden muss und dass dafür eben Geld gebraucht wird. Wie da die Gewichtung ist, ob der unterhaltende Teil jetzt in den Vordergrund tritt und das Kritische dabei verdrängt, das muss sich jeder selbst überlegen, muss jeder selbst entscheiden. Ich denke, es gibt doch schon noch viel Gutes und das lässt sich gerade am Sport dokumentieren.
Am Ende des Films steht die Frage, Quo vadis ARD, wohin soll sie steuern? Ich würde die Frage an euch weiterreichen. Vielleicht zuerst Maxi. Was wünschst du dir von der ARD? Wohin sollte sie ihr Augenmerk, ihren Fokus legen?
Ja, ich würde sagen, klingt jetzt wenig überraschend, aber ich würde mir wünschen, dass die ARD ihr Auge noch mehr auf die Jüngeren richtet, zu denen ich mich ja auch noch zähle, dass die als Zuschauerschaft wieder mehr in den Blick genommen werden und eben auch, aber das passiert ja auch schon, immer weiter sich online zu orientieren und online immer weiter auszubauen, um eben genau uns abzuholen.
Tom Teunissen, wohin soll die ARD steuern? mehr Sport?
No.
Oder weniger Fußball und das Geld lieber in andere Produktionen stecken?
Auf gar keinen Fall in Richtung Wohlfühlfernsehen und Unterhaltung, sondern auch wenn es wohlfeil ist, ich würde einfach immer nur den Programmauftrag in den Vordergrund stellen, dann stellen sich eigentlich viele Fragen inhaltlicher Art gar nicht mehr. Das muss im Vordergrund stehen, da macht man automatisch das Richtige, egal ob es online ist oder linear oder auf welchen Ausspielwegen auch immer.
Und dann zum Schluss Head-Autor, Regisseur Frank Diederichs. Wohin soll die ARD steuern?
Naja, da bin ich auch eher inhaltlich getrieben, denn auf einer formellen Ebene, also sprich auf der Ebene, wo Tom gerade argumentiert hat, dass man sich wirklich mal wieder darauf besinnt, Zeit und Geld in die Hand zu nehmen, für gute Recherchen inhaltlich zu arbeiten, gute journalistische Formate zu bedienen. Aber das ist natürlich auch immer sozusagen meinem eigenen Interesse geschuldet, weil ich selber auch in diese Richtung in Filme mache. Insofern wünsche ich mir, dass die ARD in ihrer Veränderung es schafft, glaubwürdig zu bleiben. Und das sind dann immer auch wieder gleich so Floskeln und so Plattitüden. Das klingt immer so, ja, wie alle das sagen. Aber tatsächlich steckt dahinter der Wunsch und die Hoffnung, dass sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, dass die ARD sich weniger mit sich selbst beschäftigt, sondern vielmehr mit dem, was an Auftrag, an Senderauftrag da ist. Und da gibt es genug zu tun.
75 Jahre fürs Erste, ein bisschen doppeldeutig. Man könnte auch sagen, da kommt noch eine Fortsetzung fürs Zweite, Dritte, Vierte und Fünfte. Ich wünsche das tatsächlich der ARD, dass sie ihre Geschichte nicht nur zu Jubiläen aufarbeitet, sondern immer wieder mal erinnert an bestimmte Kapitel in ihrer Geschichte und vielleicht auch öfter diskutiert über das, was uns noch alle beschäftigen wird, nämlich unter den schwierigen Rundfunkbeitragsbedingungen immer mehr differenzierter und ausgewogener und politisch unabhängiger zu berichten. Vielen Dank bei den Machern und Macherinnen für dieses schöne Stück ARD-Geschichte zu sehen am Montag, am 31. März um 20.15 Uhr in der linearen Fernsehpremiere, natürlich im Ersten. Und dann, so gehe ich mal davon aus, auch in der Mediathek abrufbar, zeitsouverän, um sich dieses Stück auch vielleicht immer mal wieder anzugucken, weil die Schnittfrequenz ist partiell sehr hoch, erinnert an Musikvideoclips und hat aber dann ausgeruhte thematische Aspekte, die schon erwähnt wurden, von Frauen in der ARD bis zum Sport. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern.
Sehr gerne.
Ja, danke.
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit.
Sie starten morgen 18 Uhr von Tiefseebasis 104 zum Raumsektor 219 33.9. Ihre Aufgabe, Kommando? Überwachung, Sicherung und Kontrolle aller Raumschiffs- und Lenksatellitenbewegungen in diesem Sektor.
Kommandant an Astrogator, Steuerung auf Automatik.
Das waren die Forks.
Die Exoterristen. Wir hatten sie Frösche getauft, aber das klang uns dann zu vertraut, zu irdisch. Darum haben wir sie Forks genannt.
Ruf die Euren
Sieben. Leutnant Tamara Jagelos vom galaktischen Sicherheitsdienst.
Sie führen uns auf MZ4, uns gibt's also.
Wir sind alle tot.
Forks.
Und die ganze Besatzung.
Hörst du?
Ja.
Wir verstehen dich, Hasso. Los, weiter.
Es müssen Exoterristen hier sein. Außerirdisch.
Was denn hier in dieser Gegend ist doch nicht möglich.
Cliff, es muss so sein. Sie sind immun gegen unsere Strahlwaffen.
Wo steckt ihr?
Im Clarence-Kontrollraum.
Habt ihr gemerkt?
Sicher. Ich weiß nicht, warum sie uns nicht schon längst umgebracht haben. Wir klären es.
Macht, dass ihr so schnell wie möglich zurück in die Lande kommt. Los, ihr müsst sofort weg!
Leutnant Tamara Jagelos vom galaktischen Sicherheitsdienst.
Dringend Lichtspruch an ORB, ORB und TRA. Exoterristen auf MZ4, Besatzung eliminiert. 7 fremde Flugkörper in Anflug. Kampfhandlungen stehen bevor.
Wir schaffen es nicht. Versuchen Sie Rücksturz zur Erde.
Rücksturz zur MZ4.
Box.
Impulsen aus der Galaxis.
Lichtspruch zur Erde.
Box.
Leutnant Tamara Jagelos vom galaktischen Sicherheitsdienst.
Fox, Alarmstart vorbereiten, Kampfstart besetzen. Permanente Raumüberwachung.
Fox, Ronald McLean?
Ja.
Galaktischer Sicherheitsteam.
Fox.
Das waren die Fox.
Meine Herren, ich weiß nicht, ob dies die Zeit ist für Grundsatzdiskussionen. Die Lage ist, dass eine unserer vorgeschobenen Außenbasen von Exoterroristen besetzt
wird. Wir stehen also dem Phänomen gegenüber, dass eine außerirdische, raumfahrende Rasse unser Hoheitsgebiet betritt.
War doch früher oder später zurecht?
Ihre Gelassenheit beruhigt mich außerordentlich. Haben Sie vielleicht auch damit gerechnet, dass diese Zeitgenossen gegen unsere Strahlwaffen immun sind?
Herr Oberst, Plan DX-17. Rette die Erde.
Das Ganze war doch wohl nur ein böser Traum. Viel schlimmer. Es war Science Fiction.
Das war die Orion. Ich schalte jetzt ab.
Sie haben die Musik bestimmt erkannt, auch wenn das eine Adaption, ein Cover des Originalarrangements von Peter Thomas war. Filmmusik aus der Science-Fiction-Serie Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion. Erste deutsche Science-Fiction-Fernsehserie, muss man sagen, in der ARD in Koproduktion mit Frankreich gestartet am 17. September 1966. So, von der ARD zur nächsten Medienempfehlung. Das ist konkret eine Buchempfehlung, passend zur Leipziger Buchmesse. Die Kritik an den Schattenseiten der Digitalisierung ist allgegenwärtig, ob Überwachung, Monopolmacht oder der ökologische Fußabdruck durch künstliche Intelligenz. Dass Big Tech mehr Regulierung braucht, ist ja unumstritten. Dazu gehört auch, dass in den Industrieländern fast alle durch die Digitalisierung Zugang zu schnellen Informationen und unbegrenzter Kommunikation bekommen haben und in den Ländern des globalen Südens eben nicht. Das muss sich ändern, fordern der Tech-Journalist Ingo Dachwitz und der Digitalisierungsexperte Sven Hilbig. Und zwar im Buch Digitaler Kolonialismus, wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. Und gelesen hat das Werk, ich begrüße ganz herzlich im Studio Vera Linz.
Ja, hallo.
Der globale Süden, Vera, muss mehr abbekommen von den Gewinnen der Digitalkonzerne, vor allem in den USA. Man könnte aber auch sagen, die in den USA haben doch die Ideen und entwickeln die Technik, also stehen ihnen doch auch die Gewinne zu?
Also das davor ist tatsächlich richtig. Dort werden überwiegend die Ideen und die Technologie entwickelt. Kommen wir zu den Gewinnen. Da muss man genauer hinschauen, denn die Unternehmen tun das auf Kosten des globalen Südens, indem sie Arbeitskräfte und Rohstoffe dort rücksichtslos ausbeuten. Das heißt, die Last ist überproportional groß, die Länder in Afrika, Asien oder Südamerika zu tragen haben, damit die Industrienationen des Nordens zunehmend digital werden. Und die Kritik der beiden ist, dass diese Schieflage in Deutschland und Europa viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Und darum haben sie dieses Buch geschrieben, um das zu ändern.
An welchem Beispiel machen denn die beiden Autoren das deutlich? Also gibt es tatsächlich so Hotspots der Bodenschätze, die entnommen werden?
Unter anderem. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Sie machen das deutlich entlang der Herstellungskette und der Verwertung von Technologie. Und ich fange mal beim Ergebnis an. Ganz vorne dabei künstliche Intelligenz, die gar nicht so künstlich ist, wie uns immer weisgemacht werden soll. ChatGPT zum Beispiel funktioniert vor allem deshalb so gut, weil unter anderem in Nairobi schlecht bezahlte sogenannte Geisterarbeiter vorher aussortieren, welche Inhalte der Chatbot keinesfalls als Antwort ausspucken darf, nämlich Verstörendes oder Gewalt. Hier wird also billige Arbeit ausgesourced. Dann geht's weiter mit der Datenextraktion. Auch da wird der globale Süden ausgenutzt. Dort gibt es überwiegend einen schwachen Datenschutz und deshalb lassen sich auf Webseiten, Apps oder bei Zahlungsanbietern in den Ländern des Südens fast ungehindert Daten sammeln. Die fließen dann aber in den Norden und die Gewinne daraus erzielen die Tech-Unternehmen, die die Daten für Werbezwecke vermarkten. Und dasselbe Prinzip, du hast es angesprochen, haben wir bei den Rohstoffen. Viele davon befinden sich im globalen Süden, zum Beispiel Kobalt. Fast 60% der Vorkommen der Welt von Kobalt befinden sich im Kongo. Und dort schürfen für 2,5 Dollar Tageslohn Minenarbeiter nach Kobalt, ohne dass ja heute keine Smartphone-Batterie auskommt. Und dann haben wir auch noch die Überwachungstechnologie, die in den globalen Süden exportiert, geliefert wird. Und die Profite daraus, die fließen dann auch wieder in den Norden.
Nun kommen ja Ingo Dachwitz und Sven Hilbig Silbig mutmaßlich ja selbst aus dem globalen Norden.
Das tun sie nicht nur mutmaßlich, sondern tatsächlich, ja.
Und hatten jetzt wieder auch nur mutmaßlich aus meiner Sicht selbst moderne Smartphones in der Tasche bei der Recherche und haben das Buch vielleicht auch zu Hause geschrieben auf einem modernen PC oder Notebook. Welche Perspektive können die überhaupt denn dann einnehmen? Die sind ja auch Nutznießer. Ne?
Ja, das ist richtig. Und es ist ein interessanter Punkt, den die beiden aber auch tatsächlich selbst im Buch reflektieren, dass sie da nämlich limitiert sind, weil sie viele Erfahrungen gar nicht machen und ja auch selbst vom System profitieren. Ich finde, sie lösen das ganz gut, indem sie, wann immer es geht, auf die Arbeit von Forschenden aus dem globalen Süden selbst zum Beispiel zurückgreifen. An dieser Stelle muss man auch sagen, dass viele der Ungerechtigkeiten, die Dachwitz und Hilbig anführen, bekannt sind. Da sind jetzt keine bahnbrechenden Enthüllungen drin. Aber die pure Masse an Fakten, die sie da zusammengetragen haben von Forschenden vor Ort, also das alles zusammengeballt auf einem Punkt, das ist schon echt alarmierend, ebenso wie die Schilderungen der prekären Arbeitsbedingungen, mit denen sie die Zahlen unterlegen. Es kommen auch immer wieder Betroffene zu Wort, zum Beispiel Nathan aus Burundi, der berichtet von schreienden Kollegen, die als Content-Moderatoren für Facebook brutale Kriegsbilder, ich sage mal in Anführung, wegmoderieren müssen. Da zuckt man schon zusammen, wenn man diese Schilderungen liest. Oder Ishani aus Indien kommt zu Wort. Sie erzählt, wie sie als Tagelöhnerin auf einer Microwork-Plattform grundlos gefeuert wird. Also diese Rechtlosigkeit, die da teilweise herrscht, ist schon auch sehr erschütternd.
Nun sagen ja einige, die Aufträge, die die Menschen in Indien und anderswo von amerikanischen Digitalkonzernen bekommen, seien gut für die Wirtschaft vor Ort. Wie bewerten die Autoren denn diesen Aspekt?
Also das sehen sie komplett anders. Und sie warnen sogar davor, dass die Länder des globalen Südens Gefahr laufen, dauerhaft abgehängt zu werden, zumindest wenn es nach den Tech-Unternehmen geht. Denn die nutzen, so die Kritik der beiden Autoren, die wirtschaftliche Schwäche der Länder nach kolonialem Muster aus, um günstig an Rohstoffe zu kommen und Arbeit billig auszusourcen. Und auf diese Weise wird verhindert, dass dort eine eigene Digitalindustrie oder eigene Industrie entstehen kann. Das ist also so, wie es jetzt angelegt ist, quasi so eine Never-Ending-Story der Ausbeutung. Und auch hier sprechen die Zahlen für sich. Nehmen wir das Beispiel Indien. Statt in gut bezahlten Jobs zu arbeiten, haben dort über 90% aller outgesourcten KI-Arbeiter einen Universitätsabschluss, arbeiten also komplett unter ihrer Qualifikation. Und statt eine eigene Industrie aufzubauen, lösen schlecht bezahlte Arbeitskräfte die Probleme für Konzerne aus dem globalen Norden. Das ist eine Kritik, die auch von vor Ort eben kommt. Und das heißt, viele Entwicklungsländer können die Arbeitskraft im eigenen Land nicht für die eigene Entwicklung einsetzen, weil es schlechte Arbeitsplätze auch sind, die die Tech-Unternehmen schaffen. Das heißt, sie werden, so wie es jetzt läuft, quasi dauerhaft in dieser Abhängigkeit gehalten.
Du weißt, ich liebe Bücher mit konstruktiven Vorschlägen. Ja. Machen denn die beiden Autoren, Dachwitz und Hilbig, denn Vorschläge, um die Situation wirklich zu verändern?
Also ich sag's mal so, das Wichtigste ist für die beiden, wie ich eingangs gesagt habe, erstmal Bewusstsein zu schaffen. Das ist auch das Verdienst dieses Buches, dass sie die Dimensionen sichtbar machen, die diese Ungerechtigkeiten haben. Die Vorschläge, die sie dann einwerfen, das sind eher Ideen, die sie anführen, wie zum Beispiel eben Big Tech zu dezentralisieren oder Technologie demokratisch zu gestalten. Auch sollte Europa, nimmt auch einen Teil ein in diesem Buch, faire Deals machen mit den Ländern des Südens. Auch da ist Europa nicht ganz sauber. Aber ich würde sagen, das Buch ist eher ein Ausgangspunkt für die Entwicklung von Alternativen, weil es eben dieses ganze Dokumentarmaterial liefert. Und es ist sehr gut geeignet, sich ein Bild zu machen, um daraus dann Vorschläge zu erarbeiten.
Sehr schön, danke für diese Buchempfehlung. Ich sage nochmal die Angaben. Ingo Dachwitz, Sven Hilbig, Digitaler Kolonialismus, wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen, erschienen im CH Beck Verlag München 2025 auf 351 Seiten für 28 Euro. Vielen Dank, Vera Lenz. I think we should talk about it. I can be your elephant. I remember everything. I'll be your hell or heaven sent. My under your spell again.
Allein gegen alle. Vier Hörer, 4 Städte, 4 Reporter und eine Jury. In einer Originalübertragung hören Sie aus dem großen Sendesaal des Hamburger Funkhauses eine öffentliche Unterhaltungssendung mit bekannten Solisten und dem Hamburger Studioorchester unter der Leitung von Rolf Kühn und Heinrich Riedmüller. Am Mikrofon Hans Rosenthal.
Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer zu Hause am Lautsprecher. Guten Abend, liebe Gäste hier im Studio 10 im Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg.
Allein gegen alle, das war von 1963 bis 1977 ein populäres Radioquiz in der Moderation von Hans Rosenthal beim Norddeutschen Rundfunk in Koproduktion mit RIAS Berlin. Daher auch in der DDR zu empfangen gewesen, jenseits der Grenze. So manchen Samstagabend lag ich als Kind im Bett und hörte mit meinem Transistorradio und voller Faszination dieser Live-Sendung zu. Auch bei Wer fragt, gewinnt. Warum erzähle ich Ihnen das? Hans Rosenthal wurde doch schon im Medienmagazin am 8. März gewürdigt, zum 60. Geburtstag des Sonntagsrätsels. Nun, der Meister wurde am 2. April 1925 geboren, vor 100 Jahren. Grund genug für Esther Simon, ihre Podcast-Tipps am Monatsende über Hans Rosenthal zusammenzubinden. Frei nach dem Motto, wer sich fürs Radio 1 Medienmagazin interessiert, könnte sich in der Podcast-Welt auch dafür interessieren. Nicht ganze Podcast-Reihen oder Serien, sondern einzelne Episoden. Esther, wann trat denn Hans Rosenthal in dein Leben?
Ich würde sagen, in meinem Grundschulalterleben, da habe ich noch so die letzten 4, 5 Jahre Dalli Dalli miterlebt und habe das, wie viele andere Deutsche damals, donnerstags im ZDF geguckt.
Also Fernsehen hat Hans Rosenthal auch gemacht, aber ihn als Radio-Quizmaster hast du nicht erlebt?
Nee, gar nicht. Das war mir gar nicht bewusst. Das ist mir auch erst sehr, sehr viel später bewusst geworden, als mir meine erste Podcast-Empfehlung für heute über den Weg gelaufen ist.
Ja, und nun passenderweise zum 100. Geburtstag.
Ja, genau, denn je näher der 100. Geburtstag von Hans Rosenthal rückt, umso mehr begegnet man ihm wieder in den Medien. Das ZDF hat ja sogar einen Spielfilm über ihn gedreht. Es gibt eine Fülle von Zeitungsartikeln, die sich mit Rosenthal beschäftigen, in denen es oft um den, finde ich, vermeintlichen Widerspruch zwischen dem im Holocaust verfolgten Hans Rosenthal und dem beliebten Quizmeister Hans Rosenthal geht. Es wird also viel über Hans Rosenthal gesprochen, aber in 2 von meinen heutigen Empfehlungen kommt Hans Rosenthal selber zu Wort.
Dann kommen wir mal gleich zur Empfehlung Nummer 1.
Genau, die Empfehlung Nummer 1 ist eine Folge vom Archivradio der ARD, Geschichte im Original, in der Ausgabe vom 24.03.2025 mit dem Titel Hans Rosenthal spricht über seine 2 Leben in Deutschland. Hans Rosenthal war damals zu Gast in der Radiosendung Fragen an den Autor des SWR und Hintergrund der Einladung war Rosenthals Autobiografie 2 Leben in Deutschland, die er 1980 geschrieben hatte und in der er zum ersten Mal ausführlich über seine Verfolgung und die seiner Familie während des Holocaust berichtete. Und für mich zeichnet sich dieses Gespräch in mehrfacher Hinsicht aus. Einmal, dass diese Audioaufnahme Nahbarkeit konserviert hat. Man sitzt also quasi mit im Studio, man hört jedes Atmen, jede Pause und damit auch jede Nuance von einem Hans Rosenthal, der hier ganz anders als der sehr agile Dalli-Dalli-Moderator sehr ruhig, reflektiert und differenziert spricht, dem es gelingt, nüchtern und ergreifend zugleich über sein Schicksal und die Erlebnisse seiner Verfolgung während der Nazi-Zeit zu sprechen. Und der nicht die Ruhe verliert, wenn Zuhörer, die mit ihren Fragen per Telefon in die Sendung geschaltet werden, es an Erinnerungskultur vermissen lassen. Ja, und darüber hinaus gibt es in dem Gespräch aber auch beeindruckende Einblicke in die Arbeitsweise von Hans Rosenthal, die zeigen, dass sein Ruf, ein Perfektionist zu sein, nicht von ungefähr gekommen ist.
Es ist so, dass bei einer Seriensendung jede weitere Sendung schwieriger wird und nicht leichter. Und dass einige Kollegen nehmen das nicht ganz ernst. Mhm. Je länger eine Sendung läuft, desto intensiver muss man mit dieser Sendung arbeiten, immer wieder etwas Neues hineinflechten.
Denn die Erwartungen sind ja ungeheuer, ne?
Sind Erwartungen und es kommt die Routine dazu. Ja. Und dagegen muss man sich wehren, also bei Dalli Dalli. Ich gucke mir, bevor die neue Sendung geprobt wird, die alte an. Aha. Mache eine Liste aller Fehler, die wir gemeinsam gemacht haben. Und die Sendung beginnt eigentlich, also unsere Probenarbeit, mit einer Sitzung von so und so vielen Personen, in dem genau durchgegangen wird, was war an der letzten Sendung falsch, was war gut, was können wir nochmal machen, um ich möchte die Routine da aus dem Wege räumen.
Ja, wie man hört, Hans Rosenthal, hätte man nichts mehr über Fehlerkultur beibringen können. Und der Zufall, den man in seinem ersten Leben so gnadenlos ausgeliefert war, den wollte er in seinem Arbeitsleben so gut wie möglich aus dem Weg räumen.
Erste Empfehlung also, Archivradio der ARD, Geschichte im Original, Ausgabe vom 24. März 2025. Hans Rosenthal spricht über seine zwei Leben in Deutschland. Zu hören in der ARD Audiothek. Empfehlung Nummer zwei.
In meiner zweiten Empfehlung kommen die Kinder von Hans Rosenthal zu Wort und erlauben einen nahen Einblick in die Familie. Und zwar ist meine zweite Empfehlung im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit dem Titel Kinder von Hans Rosenthal, unser Vater, der Showmaster, in der Ausgabe vom 7.3.2025. Und man erfährt, dass die Arbeit und die Spielfreude von Hans Rosenthal untrennbar miteinander verbunden waren und dass diese sich bis in die gemeinsame Zeit mit der Familie hineingetragen hat. Zum Beispiel, wenn sich auf langen Autofahrten damit die Zeit vertrieben wurde, möglichst gute Begriffe für das Lösungswort des Sonntagsrätsels zu finden.
Manchmal ist es ja mit Kindern, dass man spielt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist so und so. Bei uns ging es darum, interessante Wörter zu finden mit 6 bzw. 7 Buchstaben. Und wenn wir welche gefunden hatten, die mein Vater gut fand, dann haben wir das auch notiert und wenn sie dann genommen wurden, bekamen wir einen 6er, also 5 Pfennig. Immer wenn etwas umgesetzt wurde von dem, was man vorgeschlagen hat, bekam man bei uns 5 Pfennig.
Ja, und natürlich erzählen die Kinder auch von den negativen Seiten des enormen Arbeitspensums, das Hans Rosenthal bewältigt hat. Aber er wusste seine Kinder, ja, seine ganze Familie eben auch mit einzuspannen und das hat meinem Eindruck nach auch viele positive Erinnerungen hinterlassen.
Im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, Kinder von Hans Rosenthal, unser Vater, der Showmaster, Ausgabe vom 7. März 2025, zu finden auf der Seite von Deutschlandfunk Kultur und in der App. Empfehlung Nummer 3.
Ja, in meiner dritten Empfehlung kommt Hans Rosenthal wieder selbst zu Wort, nämlich in Aus den Archiven von Deutschlandfunk Kultur, Station einer Karriere zum 60. Geburtstag von Hans Rosenthal. Und wir können eine Radiosendung nachhören, die Rosenthal zu Ehren seines 60. Geburtstages 1985 ausgestrahlt wurde. Und auch hier gelingt, ähnlich wie in der Sendung Fragen an den Autor, auf Anhieb die Zeitreise. Auch wenn es hier weniger um sein Schicksal als Jude im Holocaust geht, sondern mehr um seinen Werdegang und seine Arbeit im Radio und im Fernsehen. Und es ist beeindruckend, anhand dieser Radiosendung zu erfahren, an wie viel Sendungen Hans Rosenthal in unterschiedlichsten Positionen mitgewirkt hat und wie er immer wieder jede Chance, die sich geboten hat, auch nutzte.
Und dann kam mir der Zufall zu Hilfe. Es sollte das erste Hörspiel des Deutschen Rundfunks gemacht werden, Nathan der Weise, die drei Religionen, die da miteinander verbunden sind und die dem lieben Gott alle gleich lieb sind. Und damals gab es ja noch keine Vervielfältigungsmaschinen. Man konnte auch noch nicht abziehen. Jedenfalls, es war nicht zustande zu bringen, dass das Manuskript 144 Seiten bearbeitet vom Regisseur zur Aufnahme da ist. Und es sollte nun abgesagt werden. Dann bin ich zum Regisseur, das war Hannes Küpper, gegangen, sagte, ich mache Ihnen das in 3 Stunden, wenn Sie wollen. Sagt, das ist ja unmöglich. Ich sage, ja, ich kann es. Sagt er, gut, warten wir noch mit der Absage des Hörspiels 3 Stunden. Dann habe ich das Manuskript genommen. Und damals nach dem Krieg war man froh, dass man überhaupt arbeiten konnte. Bin in die Zimmer gegangen, angeklopft, Sekretärin, würden Sie so nett sein, 2 Seiten für mich abzuschreiben. Dann ins nächste Zimmer gegangen, habe das Manuskript also 2 Seiten lang so immer verteilt. Einmal ausgegeben, einmal eingesammelt, abgegeben dem Regisseur dieses Manuskript, 16 Mal abgeschrieben. Jede Dame musste 2-mal abschreiben mit 7 Durchschlägen. Und nächsten Tag war ich Regieassistent beim Hörspiel Nathan der Weise.
Wenn man sich jetzt bildlich vorstellt, wie Hans Rosenthal mit dem Manuskript von Schreibzimmer zu Schreibzimmer gelaufen ist und das Manuskript und das Abtippen auf möglichst viele Sekretären zu verteilen und der Zeit ein Schnippchen zu schlagen, dann hat das was sehr Spielerisches. Da könnte man glatt die Dalli-Dalli-Musik zur Illustration darunter legen.
Empfehlung Nummer 3 aus den Archiven vom Deutschlandfunk Kultur, Stationen einer Karriere zum 60. Geburtstag von Hans Rosenthal. Auch hier wieder auf die Seite von Deutschlandfunk Kultur navigieren oder in der App suchen. Ja, schöne Empfehlung zum 100. Geburtstag von Hans Rosenthal von Esther Simon. Da sind wir mal gespannt auf die Podcast-Tipps Ende April. Bis dahin.
Bis dahin.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Im Podcast Bonustrack empfehle ich Ihnen noch einen Mediatheken-Neuzugang am 3. April 2025. Nach der Premiere im Kino 2024 können Sie ihn nun in der ARD-Mediathek zeitsouverän streamen. Den Dokumentarfilm Eternal Youth vom Ende der Endlichkeit. Wie verändert künstliche Intelligenz unseren Umgang mit Trauer und Tod? Es geht um tiefen menschlichen Wunsch nach Unsterblichkeit. Ich konnte mit den Machern letztes Jahr dazu ein Interview führen.
Ich bin Moritz Riesewiek und ich bin einer der beiden Regisseure des Films Eternal You vom Ende der Endlichkeit.
Ich bin Hans Block, der zweite Regisseur. Wir machen Dokumentarfilme, Kinodokumentarfilme und haben jetzt einen neuen Film über ein sehr heißes Thema, nämlich künstliche Intelligenz, wie Tote zum Leben erweckt werden, rausgebracht.
Als ich euch das letzte Mal interviewte, wart ihr noch die Macher von The Cleaners. Die einen oder anderen erinnern sich, auf den Philippinen haben Menschen die Social Medias nach Dickpics und so weiter gescreent. Das war für mich eine sehr interessante Idee, wo ich sagte, das kann man gar nicht mehr toppen, das wird euer Lebensmotiv sein. Ich habe mich geirrt. Ihr habt noch ein anderes gefunden. Wer erzählt gerne die Geschichte?
Ja, also wir haben eben damals bei The Cleaners, glaube ich, entdeckt, wie viel Einfluss diese Technologien, diese digitalen Technologien auf Menschenleben haben können. Und das eben noch in anderer Form als nur durch Social Media Nutzung oder durch diese Social Media Feeds da reinigen. Wir haben in der Zwischenzeit ein Projekt gemacht, wo wir die Google-Daten einer uns unbekannten Person genutzt haben, um daraus eine Doppelgängerin dieser Person zu erschaffen, in der Person einer Schauspielerin, und haben 5 Jahre Leben rekonstruiert auf einer Bühne. Und wir haben eben eine Website gefunden, auf der stand, wer will digital unsterblich werden, und haben dann festgestellt, dass das MIT da irgendwie involviert war, also das berühmte Massachusetts Institute, und haben dann nicht schlecht gestaunt, wie viele weitere Startups so im Laufe der letzten Jahre auf den Markt gekommen sind und sich jetzt im Grunde eine Schlacht liefern, darum, wer es am profitabelsten schafft, den Traum, Menschen digital am Leben zu erhalten, zum Produkt zu machen. Und haben festgestellt, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen in aller Welt, aber auch hierzulande, sich danach sehnen, eine neue weltliche Form des Nachlebens für ihre Verstorbenen zu bekommen. Ja, deshalb dieser Möglichkeit sehr viel Glauben schenken, dass die KI ihre Toten zum Leben erwecken kann und dass sie dann tatsächlich mit Avataren und Bots der Verstorbenen sprechen können, als wären die noch am Leben.
Wenn du die Chance hättest, mit jemandem zu sprechen, der gestorben ist und den du liebst, würdest du es tun? Ich hab's getan.
Die künstliche Intelligenz verspricht uns, was auch Religion verspricht. Du musst nicht sterben. Du kannst wiedergeboren werden. An einem anderen Ort, in anderer Form. Das verleiht der Technologie einen Sinn.
Jeder kämpft um den nächsten großen Durchbruch. Denn es steckt eine Menge Geld in dieser Industrie. Das hat schon heute Auswirkungen auf das Leben.
Diese Erfahrung war gruselig. Es gab Dinge, die mir Angst gemacht haben. Und vieles, was ich nicht hören wollte, nicht bereit war zu hören.
ist nicht in uns allen irgendwie der Wunsch nach Überleben in irgendeiner Form? Ist das nicht vielleicht auch ein Motiv gewesen, über euch selbst etwas zu erfahren? Ob das eine Möglichkeit für euch selbst ist, unsterblich zu sein, oder glaubt ihr an eure Filme?
Also die Frage haben wir uns natürlich selbst gestellt, würden wir das machen oder nicht? Und interessanterweise hat sich diese Frage oder die Beantwortung dieser Frage im Laufe des Prozesses geändert. Zu Beginn der Recherche waren wir sehr distanziert und haben dort einen neuen Auswuchs des Kapitalismus gesehen, dass da jetzt noch eine neue Technologie erfunden wird, die Vulnerabilität von Hinterbliebenen ausnutzt, um irgendein gottähnliches Angebot zu machen, also Leute eigentlich reinzulegen. Das gibt es ja schon immer, es gab ja auch Medien und so, die behauptet haben, dass irgendwie Tote wiederkommen. Aber dem ist, also es gibt es natürlich auch, aber tatsächlich, wenn man dann Menschen trifft wie eine Mutter, die ihre 7-jährige Tochter verloren hat und das letzte Gespräch ein Streitgespräch in einer Nacht war und die sich nichts sehnlicher wünscht, als noch einmal Tschüss zu sagen, als Abschied zu nehmen, Frieden mit ihrem verstorbenen Kind zu suchen, wenn die plötzlich in einer virtuellen Realität steht, mit einer nachgebildeten Tochter, die so spricht, die so aussieht, die den Humor hat, die Lieder singt, dann hat uns das zumindest gezeigt, dass solche Anwendungen genutzt werden und warum sie genutzt werden und warum die Sehnsucht besteht, sowas zu machen. Dass das ganz, ganz viele Probleme nach sich zieht, steht außer Frage. Die behandeln wir auch mit unserem Film. Ethische Probleme, rechtliche Probleme, soziale Probleme, emotionale Probleme. Aber es gibt so eine Art transzendentale Obdachlosigkeit, wie wir mit dem Tod umgehen. Es gibt keine Erzählung mehr, an die wir wirklich glauben. Immer mehr Menschen im Westen glauben nicht mehr an die religiösen Erzählungen. Und da geht in diese Lücke, in dieses Vakuum, geht jetzt diese Tech-Industrie rein und besetzt diese und macht ein neues, weltliches Angebot. Und jetzt gilt es zu überprüfen, wo sind die Schwierigkeiten, die Probleme, die Gefahren in dieser und wo helfen sie uns vielleicht auch aus einem Tabu im Umgang mit dem Tod rauszukommen.
Ist dieser Avatar, den man da schafft, etwas, was mehr ist als nur eine Hilfe zur Trauerarbeit, also quasi ein neues Tamagotchi-Phänomen?
Ja, was uns auf jeden Fall überrascht hat, ist, wie Menschen, die im einen Moment noch völlig klar sehen und sich absolut bewusst darüber sind, dass sie jetzt gerade mit einer Computeranwendung, einer Simulation kommunizieren, wie die im nächsten Moment in Tränen ausbrechen können, weil das, was der Bot, was der Avatar da ausspuckt, sie so berührt und so erinnert an den Verstorbenen oder die Verstorbene. Das heißt, was da tatsächlich passiert ist, dass die KI einen Glauben macht, man hätte es tatsächlich mit einem Wiedergänger, einer Wiedergängerin des Toten zu tun. Das, was vielleicht erstmal am Anfang nur so ein Ausprobieren ist, das lässt viele Menschen dann nicht mehr los, weil zum Beispiel der Avatar irgendwelche Fragen hervorruft, irgendwelche irritierenden Äußerungen von sich gibt, über den, also im Namen des Toten, die einen aus der Bahn werfen.
Das ist nicht mehr nur esoterisch, sondern es ist greifbar quasi, oder?
Ja, aber was nicht greifbar ist, ist die KI. Das heißt, die KI funktioniert so, man kann die KI so gut verklären, weil die Entwickler selbst sagen, wir wissen auch nicht genau, wie die funktioniert. Also die hat so einen magischen Anteil, wirkt wie eine Art Blackbox, weil sie ja in einer gewissen Weise sich verselbstständigt. Also
randommäßig, oder?
Keiner weiß so genau, wie sie aus den Daten, mit denen sie gefüttert wurde, diese neuen Äußerungen kreiert, die sie da kreiert. Das heißt, die lässt sich deshalb natürlich auch entsprechend gut verklären. Also man kann sie aufladen mit quasi religiösen Erzählungen darüber. Sie wird zu einer Art Ersatzgott oder Göttin, der man auf einmal ganz viel zutrauen kann. Und der man zum Beispiel dann auch zutrauen kann, so einen Wesenskern des Verstorbenen zu emulieren. Und das ist absolut bemerkenswert und geht weit über das hinaus, was so Medien, so menschliche Medien oder Wahrsagerinnen oder so tun, weil sie eben immer noch entlarvbar sind. Also es ist irgendwie, der Taschenspieltrick ist irgendwie auch zu entlarven, wenn man genau hinsieht. Und das kann bei dieser KI eben nicht mehr so gut gemacht werden, weil eben da keine Transparenz herrscht.
Das nächste Level für mich ist ja, dass es der Tech-Industrie, wie auch immer, in Kombination mit den Biologen gelingt, das Bewusstsein noch in solche Avatare hineinzubringen. Also, dass man sein Leben quasi digitalisieren kann mit seinem Bewusstsein. Also, dass man tatsächlich, wenn die menschliche Hülle zerfällt, die Organe versagen, dann quasi in Bits und Bytes weiterlebt und in Kombination mit einem möglichen Bewusstsein. Ist euch das begegnet als mögliche Zukunftsvision, dass daran geforscht wird?
Also das Ganze ist natürlich ein Narrativ dieser Tech-Unternehmen, dass da so etwas wie ein künstliches Bewusstsein entsteht. Das muss man erstmal komplett
entfernen. Ja, man lädt einfach sein Gehirn runter auf eine Festplatte.
Na, die Unternehmen, die wir untersucht haben, die nutzen Daten und kreieren daraus eine Art künstliche Entität, die mit künstlicher Intelligenz etwas nachbildet. Und da ist die Frage auch, kann so etwas ein Bewusstsein entwickeln oder nicht? Und jetzt muss man erstmal sagen, okay, die Biologie hat noch gar nicht erforscht, was das Bewusstsein eigentlich ist.
Was die Ich-Identität vor allen Dingen ist, was den Zwilling, der ein genetischer Klon ist, unterscheidet. Also wo ist das, was dich ausmacht? Ne?
Ganz genau.
Ist das hier im Herz? Ist das im Gehirn? Wo ist es?
Und das ist schon mal eine steile These, dass Technologieunternehmen behaupten, sie könnten sowas, wenn das noch gar nicht zu Ende erforscht ist. Deswegen muss man da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und dieser Blick in diese Zukunft einer möglichen Singularität, die da vielleicht kommt oder nicht, die finden wir gar nicht so super interessant, sondern vielmehr interessant, dass selbst eine KI, die heutzutage noch fehlerhaft ist, die ganz klar kein Bewusstsein hat, trotzdem schon Leute einlullt, verfängt, süchtig macht, Glauben schenken lässt, dass da etwas erscheint, was da sichtbar nicht da ist. Und da sind die ersten Gefahren aufzuzeigen. Und wir müssen nicht warten, dass irgendwann der Killer-Robot in 10 Jahren um die Ecke kommt, sondern wir haben jetzt und hier über diese Anwendung zu diskutieren und als Gesellschaft Rahmen dafür zu setzen.
Eternal You vom Ende der Endlichkeit. Der Doc-Film ist eine Produktion von Bates Brothers Film Production in Kooperation mit WDR, NDR, BR, SWR, RBB, SRF1, SRG, SSR, VPRO und DocMine. In Zusammenarbeit mit Arte, ORF, NRK, Impact Partners USA, Motto Pictures USA und Concordia Studio USA. Ab 3. April 2025 in der ARD Mediathek. Vielen Dank, dass Sie bisher gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, der an den Themen dieses Podcasts ebenfalls Interesse haben könnte, teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist das Medienmagazin Abo in der ARD Audiothek. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Ich freue mich aber auch, wenn Sie live am Radio dabei sind. Immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.